wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Heute ist der 14. Dezember 2022. Andreas, deine Augen sehen aus wie blank geputzt bei dem Blick hinaus.
Wie soll es anders sein bei diesem wunderschönen Wintertag? Wir haben strahlenden Sonnenschein, stahlblauer Himmel und darunter einen stahlblauen See, der nämlich diesen Himmel reflektiert, leicht changierend durch die kleine Wellenstruktur, aber die ist wirklich nur ganz klein. Ja, wir hatten gestern viel Schneefall, 40 cm hoher Schnee, das war eine Menge. Ich musste dann raus, meinen Traktor satteln, rauf auf die Brücke und dann war es so, ich habe festgestellt, ich hatte keine Schneeketten drauf. Das war ein ernstes Problem und so musste ich das Ganze nochmal 3,5 Stunden verschieben, bis die schweren Ketten auf dem schweren Gerät drauf waren.
Ja, du hattest natürlich auch Hilfen und dafür sind wir auch sehr dankbar, denn wenn richtige Schneemassen kommen und der Trecker geht nicht, weil die Schneeketten nicht drauf sind, das geht gar nicht. Aber ihr Lieben, wir sind jetzt hier in der Kälte, es ist ordentlich kalt bei euch, vielerorten auch, wie ich gesehen, gelesen, gehört habe. Also Deutschland ist jetzt auch im Winterfieber. Und wir fangen mal an, Andreas. Also wir weisen nochmal darauf hin, das ist ganz wichtig, dass wir nächste Woche am 22. oder 23. unseren letzten Podcast stabil durch den Wandel haben und dann tatsächlich Urlaub machen. Wir machen Urlaub und wir wollten es nur noch mal ankündigen. Viele von euch wissen es schon. Danke für eure lieben Zuschriften. Die allermeisten finden, dass wir das verdient haben. Sogar du, Andreas.
Ja, man mag es kaum glauben, auch ich habe es verdient. Und das tut auch wirklich mal ganz gut. Das heißt nicht, dass der Podcast eingestellt wird, sondern nur für dieses Jahr. Und wir fangen im neuen Jahr nicht gleich am 1. wieder an, sondern eben halt erst nach dem 10. Ich glaube, am 12. ist der erste Tag. Wir geben aber zwischendurch immer noch mal bekannt. Und natürlich wird die Seite nicht abgeschaltet während der Zeit. Ihr werdet weiter von unserem Team mit den entsprechenden Nachrichten versorgt. Und eines ist wichtig, wir sind natürlich auch daran und beobachten ständig die Nachrichtenlage, um eventuell zwischendurch einen kleinen Sonderpodcast oder sonst etwas zu machen, falls es sich dazu eignet, dass das Thema wichtig genug ist.
Ganz genau. Vielleicht auch mal ein spontanes Abendgebet, aber vielleicht auch mal eine spontane aktuelle Meldung. Das wollen wir einfach offen lassen, aber wir wollen einfach auch ein bisschen den Kopf frei bekommen, denn im nächsten Jahr, im Frühjahr, vom 10. bis zum 12. März, gibt es wieder einen Kongress und wir sind dabei, also wunderbare Referenten auf unsere Liste zu schreiben. Ja, man kann es ja vielleicht schon mal sagen, ne, dass du zum Beispiel mit Dieter Bröers sprechen wirst, was den Polsprung angeht, was da zu erwarten ist. Also das ist zum Beispiel aus meiner Sicht eines der ganz wichtigen Themen. Aber viel mehr wollen wir jetzt auch gar nicht verraten, sondern wir gehen jetzt, oder? Wolltest du noch was sagen?
Naja, ich meine, das mit dem Polsprung ist schon interessant. Also da, wir haben eine große Unruhe im Kosmos im Augenblick und da geht es natürlich um die astronomische Bewertung, aber vor allem eben halt auch auf die Auswirkung auf den Menschen und da wiederum natürlich auch speziell in diesem Kontext der gesamten Verwirrungen und Situationen, die wir gerade haben. Also ob das jetzt die Narrative sind, mit denen wir hier mehr oder weniger malträtiert werden, die ganzen kriegerischen Unruhen und so weiter. Wir reden ja auch von dem jüngsten Gericht und so weiter, was ja auch die Bibel so sagt. Also das heißt, hier die großen Zusammenschlüsse aufzubauen, sowohl wissenschaftlich als auch geistig.
Ja, ich bin gespannt. Aber wie gesagt, unser Portfolio ist so gut wie voll. Es sind hochspannende Referenten. Wir rücken damit so nach und nach mal raus. Es wird bald ein Video geben, wo Andreas und ich eine Ankündigung für diesen Kongress machen. Und dann erfahrt ihr auch ein bisschen mehr. Aber ein bisschen spannend muss es ja auch bleiben. So, wir fangen an mit unserem ersten Thema. Und das ist ein Artikel gestern bei der Bild-Zeitung gewesen. Hinter der Paywall leider, das ist wirklich dann bedauerlich, dass solche wichtigen Themen nicht jedermann zugänglich sind. Und so werden wir heute eben darüber sprechen, was in diesem Artikel drin steht. Die Überschrift lautet: Brisanter Bericht, so brutal scheitert die deutsche Migrationspolitik. Und man bezieht sich hier auf einen Beitrag, einen Bericht der renommierten US-Zeitung Wall Street Journal. Tja, und die haben eine Vollabrechnung vorgenommen mit der deutschen Migrationspolitik. Das hat sich die Bild-Zeitung näher angeschaut. Komisch allerdings, Andreas, als ich 2015 einen Artikel geschrieben habe, der ungefähr genau so aussah in dieser Analyse, da hat die Bild-Zeitung das nicht auch gebracht, sondern ich bin nicht von der Bild-Zeitung, aber von anderen doch ziemlich schwer gebasht worden.
Naja, das liegt ja auf der Hand, denn damals war ja noch ein Zeitpunkt, als Frau Merkel, ich erinnere mich, in einem Interview mit Frau Will sagte, die Grenze ist nicht zu sichern und es gibt auch keine illegale Einwanderung, was natürlich absolut absurd war. Das heißt, hier sind ja wirklich verfassungsrechtliche Fehler gemacht worden. Und aufgrund dieses Artikels des sogenannten großen Planes mit einem Fragezeichen versehen, hast du diese gesamte Migrationsagenda, damals 2015 war das, ne, ganz deutlich in einem längerseitigen Aufsatz, ich weiß, du hast da richtig lange für recherchiert, dann einen Aufsatz dort abgegeben, der nichts anderes quasi sagt, als das, was jetzt in Kurzform in diesem Wall Street Journal hier dargestellt wurde. Damals waren die Fakten aber auch noch nicht geschaffen. Wie sollen denn die Hofmedien richtig reagieren? Das heißt also, stellt euch mal vor, die Hofmedien hätten jetzt gesagt, ja, die Frau Herrmann hat recht und man hätte eventuell die Politik dann verändert. Nein, die Erfahrung zeigt, dass man wartet, bis das Kind in den Brunnen gefallen ist, beziehungsweise die Fakten geschaffen wurden, um dann anschließend sich dann noch den kritischen Berichterstatter noch aufs Revers zu heften und zu sagen, siehst du, wir haben ja auch davor gewarnt. Das ist sehr durchschaubar, das Spiel.
Also ich kann mich noch erinnern, dass auch der damalige Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen gewarnt hatte, dass viele Terroristen einfach über die grünen Grenzen illegal einreisen. Und er hatte auch damals auf dem Bildungsstand derjenigen aufmerksam gemacht, übrigens auch der CDU-Politiker Wolfgang Bosbach, von dem hört man im Moment nicht mehr viel, der hatte auch auf den Bildungsstand aufmerksam gemacht, der Migranten. Damals hieß es, dass ein hoher Anteil, 60-70%, Analphabeten seien. Und unter diesem Eindruck ist natürlich damals schon die Frage aufgetaucht, sind das tatsächlich alles Fachkräfte, die einwandern? Auf jeden Fall wollen wir mal dieses bittere Fazit des Berichts im Wall Street Journal und auch der Bild-Zeitung wiedergeben, denn das Urteil ist verheerend. Die meisten Asylbewerber würden dem Arbeitsmarkt kaum helfen. Stattdessen würden viele Migranten die Reihen der Sozialhilfeempfänger füllen oder die Kriminalstatistik ankurbeln. Und das bittere Fazit des Berichtes lautet: Die Regierung, die deutsche Regierung, hat keinen Plan, wie sie das Migrationsversagen stoppen kann.
Naja, die Diskussion geht ja eigentlich wirklich an einem ziemlichen Thema vorbei. Wir haben ja zwei Punkte. Auf der einen Seite sagen wir, es gibt Flüchtlinge. Auf der anderen Seite sagen wir, es gibt dann die hochqualifizierten Einwanderer. Also es klang ja so, als ob jeder Syrer, jeder Afghane, der gekommen ist, CNC-Fräser wäre oder Herzchirurg. Und dem ist natürlich nicht so. Das war ja von vornherein auch einzuschätzen. Aber nehmen wir mal an, es wären alles hochqualifizierte Menschen wie Herzchirurgen und CNC-Fräser, dann müsste man sich die Frage stellen, dürfen wir überhaupt als westliche Welt diese Leute quasi rausziehen aus diesen Ländern, wo sie vielleicht ja selbst gebraucht werden? Qualifizierte Leute werden ja in jedem Land gebraucht. Und das bedeutet, wir haben hier eine Kolonialisierungsdiskussion, die hier steht, dass wir sagen nach dem Motto, wir hätten die gesamten Fachleute reinholen müssen, aber jetzt sind wir enttäuscht, dass wir die gesamten Ungebildeten reinbekommen haben. Die zweite große Ära, die sich daraus ergibt in dieser Thematik, das ist der zweite Spalt, ist die Flüchtlingspolitik. Es wird von Einwanderern und von Migration gesprochen und überhaupt nicht mehr von Flüchtlingen. Das heißt, diejenigen, die den Flüchtlingsstatus haben, die müssen ohne Ansehen von Ausbildung oder sonstigen Dingen natürlich aufgenommen werden, wenn ihr Leben in Gefahr ist. Wir haben hier aber eine Wirtschaftsflucht, im Prinzip Menschen, denen man eingeredet hat, in Deutschland ist die Welt wunderbar und in Ordnung. Und man hat das, wenn man sich zum Beispiel mal ansieht, ich habe mal Bilder gesehen, in Kabul in Afghanistan, in der deutschen Botschaft, die es gab, da gab es dann Bilder von Deutschland drin. Da war dann Schloss Neuschwanstein, dann waren irgendwelche wunderbaren Innenstädte mit Fußgängerzonen, mit Cafés und Eisdielen und alle saßen dort mit einem Lächeln und alle waren fröhlich. Das bietet natürlich logischerweise ein Bild, welches real nicht existiert, wenn man irgendwo in, ich sag mal, mittelmäßigen Stadtgebieten leben muss, im Prinzip, wo man sich nach 17 Uhr nicht mehr raustraut. Das wird natürlich eben nicht gezeigt. Das heißt, hier werden ganz bewusst auch Anreize zur Auswanderung gesetzt. Das ist ein Kolonialisierungsverhalten der Neuzeit, was man hier sieht. Die Grünen sind für mich die neuen Kolonialisten.
Ich gehe mal hier in diesen Bericht weiter rein. Es heißt, Deutschland befinde sich in einer paradoxen Situation, so das Wall Street Journal. Die Bundesrepublik habe Jahre der Rekordeinwanderung hinter sich. Wörtlich jedes Jahr kam die Einwohnerzahl einer Großstadt ins Land. Aktuell sei jeder sechste Mensch in Deutschland im Ausland geboren. In den USA sei es nur jeder siebte.
Das alleine. Nochmal wiederholen. Also jeder sechste Mensch in Deutschland, der dort lebt, ist im Ausland geboren worden und in den USA nur jeder siebte. Das heißt, wir haben also die USA quasi jetzt überrundet und die USA ist ein sogenanntes Multiland, wo ganz viele verschiedene Ethnien zusammenleben und Deutschland ist jetzt quasi rechts überholt worden.
Ja, wenn ich mir alleine vorstelle, was man alles anstellen muss, bis man hier in Kanada sein darf oder permanent sein darf, das sind wirklich Riesenhürden. Ja, gut. Also, Deutschland jeder Sechste. Es heißt in dem Artikel weiter, trotz Fachkräftemangels gebe es in Deutschland keine Arbeit für die Neuankömmlinge. In Deutschland sei nur jeder Zehnte, der ins Land kommt, Arbeitsmigrant. Das heißt, für den Arbeitsmarkt kommen oft die Falschen. Und weiter heißt es im Wall Street Journal, das von der Bild-Zeitung hier wiedergegeben wird, offizielle Daten zeigen, dass nur etwa ein Drittel der rund 800.000 Syrer und Afghanen im erwerbsfähigen Alter in Deutschland einen steuerpflichtigen Job haben. Zum Vergleich, unter Deutschen sind es 2/3 der Bevölkerung, die einen Job haben und Steuern bezahlen. Und weiter wird berichtet, die Arbeitslosigkeit bei Ausländern liegt etwa bei 12%, bei Deutschen unter 5%. Anders als in den USA. Dort sei die Arbeitslosigkeit unter Migranten niedriger als unter Einheimischen. Also da auch das, Andreas, ist ein schweres Missverhältnis. Irgendwie hat Deutschland, was das alles angeht, die schlechtesten Zahlen. Und es heißt, das Hauptproblem dabei sei, dass unter den Migranten kaum Menschen mit ausreichender Bildung oder Arbeitserfahrung seien. Wörtlich, viele Geflüchtete sind für den deutschen hochqualifizierten Arbeitsmarkt schlecht geeignet und Deutschland ist nicht gut darin, sie auszubilden.
Ja, ich erinnere mich an eine Aussage einer grünen Politikerin, ich will keinen Namen nennen, weil ich nicht sicher bin, wer es wirklich war, die ganz deutlich gesagt hat, wir freuen uns auch auf die Zuwanderung in die Sozialsysteme. Es ist also wirklich deutlich gesagt worden, es ist wichtig für Deutschland, dass wir eine Einwanderung in die Sozialsysteme bekommen. Also wenn ich das Ding finde, werde ich dieses Zitat nochmal raussuchen.
So, und der Artikel ist noch nicht ganz zu Ende, denn es wird noch einiges andere da unter anderem beschrieben. Das Wall Street Journal ist skeptisch, dass die Einwanderungsreformen der Ampelregierung die Situation etwa verbessern werden. Deutschland werde wahrscheinlich weiterhin viele Asylbewerber aufnehmen, die es nicht beschäftigen kann, die die Reihen der Sozialhilfeempfänger füllen oder die Kriminalstatistik ankurbeln werden, wo sie bereits überrepräsentiert sind. Und ja, die Zeitung macht auch Deutschland für die Probleme verantwortlich. Ausländer auf Arbeitssuche stünden vor hohen Hürden. Ausländische Abschlüsse würden oftmals nicht anerkannt. Spezialisten seien gezwungen, sich von Grund auf neu zu schulen. Das ist ja auch ein Riesenproblem, wobei die Hürden meines Wissens nach auch abgebaut wurden.
Also ich glaube mal auch, da bin ich sehr vorsichtig. Also wenn ich sehe in der Medizin, ich kenne einige Menschen, die Ärzte sind und mit denen ich immer wieder rede, dass dann beispielsweise Einwanderer reingekommen sind, wo man sich wirklich fragt, ich habe das jetzt von Ärzten gehört, wie kann man diesen Menschen deren Ausbildung anerkennen, beispielsweise, wenn ich sehe, über welche Fähigkeiten sie verfügen. Und da ist es dann teilweise auch relativ lax gehalten. Also das ist der Unterschied zum Beispiel, du hattest gerade gesagt, in Kanada, dass es da schwierig ist. Ja, ist es richtig, ein Mediziner, der muss hier nochmal eine Prüfung machen, bevor er zum Beispiel als Arzt hier wieder arbeiten kann, auch wenn er in Deutschland als Arzt approbiert gearbeitet hat. Aber eines ist trotzdem sicher, eine Einwanderung macht nur dann sicher, wir reden nämlich nicht von Asyl, wir reden von Einwanderung, macht nur dann Sinn, wenn der Einwanderer dem Land etwas bringt. Und wer zum Beispiel bestimmte Fähigkeiten hat und Talente hat und zum Beispiel hier nach Kanada kommt, der hat durchaus gute Chancen, hier auch sich niederzulassen und auch einzuwandern. Es ist ja nicht so, dass keiner einwandern kann. Aber einfach so reinkommen hier und zu sagen, ach wunderbar, ich habe einfach ein bisschen Geld und dann komme ich hier rein. So einfach ist es nicht. Man muss sich damit beschäftigen. Ich habe viele solcher Gespräche und merke immer wieder, auch mit welcher Naivität man dann da teilweise rangeht. Denn das ist ein ganz klarer Prozess, den man dann in Gang setzen kann.
Oh ja. Und jetzt heißt es aber hier, Deutschland brauche jedes Jahr 400.000 qualifizierte Zuwanderer, um gegen den Fachkräftemangel anzukämpfen. So auch das Wall Street Journal. Aber bisher füllt die aktuelle Mischung von Einwanderern die Lücke nicht. Tja, damit ist dieser Artikel beendet, Andreas. Also ich meine, 400.000 Zuwanderer kommen bestimmt derzeit jedes Jahr rüber. Aber wie gesagt, es geht um die Qualifikation. Und wenn ich jetzt sehe, ich habe mir mal die aktuellen statistischen Zahlen rausgesucht, die offiziellen, wie viel Abwanderung Deutschland hat, und das sind ja dann meistens qualifizierte Leute, die jetzt abhauen, dann ist das eine Zahl, ja, also die liegt weit über 200.000. Die Zahl der deutschen Auswanderer im Jahr war sogar 271.000. Im Vergleich dazu 1991 wanderten gerade mal 98.000 Deutsche aus Deutschland aus. Das heißt, auch das hören wir ja immer öfter, dass die Menschen in die ganze Welt hinausströmen.
Naja, wir haben natürlich eine Auswanderungsexplosion mittlerweile der Fachleute. Als ich damals nach Kanada gegangen bin, das war um die Jahrtausendwende, das ist also schon 20 Jahre fast her, da ist die Situation so gewesen, da gab es einen ganz normalen Abfluss und auch einen Zufluss. Das war völlig normal, als ich damals nach Kanada gegangen bin, dass andere aus Kanada nach Deutschland gegangen sind und umgekehrt. Aber jetzt haben wir eine Situation, dass die Menschen sagen, ich habe keine Zukunft mehr in diesem Land und ich will raus. Ich kenne viele Menschen, die rufen mich an und sagen, ich will nur noch raus und fragen dann, wohin? Und ich sage immer, Kinders, das macht auch keinen Sinn. Man muss das sehr beruhigt und auch unaufgeregt angehen und sagen, okay, wie ist die finanzielle Lage, wie ist die Ausstattung, welchen Familienstand, ist man gesund, hat man ein paar finanzielle Mittel? Das sind ja alles wichtige Faktoren. Aber nichtsdestotrotz spüre ich immer mehr eine Unruhe. Aber man kann natürlich auch, wenn man über die Mittel eben nicht verfügt, ohne weiteres auch versuchen, sich eine optimale Möglichkeit für diesen Wandel auch in der alten Heimat eben halt vorzubereiten. Und wenn man eben halt mehr aufs Land geht und versucht eben mit gleichartigen Gruppierungen von Menschen nach der Anziehung der Gleichart zusammenzukommen, die Politik nennt es dann ja gleich wieder zusammenrotten, weil das passt natürlich nicht ins Konzept. Aber viele Menschen haben verstanden, auf den Staat und auf diese Regierungsgruppe dort kann man sich nicht verlassen und sie kommen auf die Eigenverantwortlichkeit zurück. Das ist eine gute Entwicklung und dabei sind natürlich auch viele, die sagen, ich verlasse das Land.
Ja, es sind übrigens auch viele Rentner, die das Land verlassen, denn die Renten sind ja in Deutschland nun nicht wirklich hoch, außer du warst vielleicht auch Beamter oder du warst im Bundestag oder du warst bei den Öffentlich-Rechtlichen in Festanstellung gewesen. Aber ansonsten ist es ja ziemlich mau und die Lebenshaltungskosten in Deutschland werden immer höher und gerade jetzt die Heiz- und Stromkosten, das bedeutet, viele Rentner überwintern jetzt woanders, jedenfalls nicht in Deutschland, bekommen ihre Renten dorthin und geben ihr Geld in einem anderen Land aus.
Natürlich, man rechnet das einfach durch und man hört dann beispielsweise einen Herrn Müller, der jetzt sagt, dass wir, ich glaube,
Herr Müller?
Klaus Müller,
Bundesnetzagentur
Klaus Müller, wie er dann beispielsweise sagte, wir haben jetzt zwar kalte Temperaturen, aber wir müssen jetzt sehen, dass wir unsere Heizung noch weiter runterdrehen, weil wir hängen hinter unseren Sparzielen noch zurück. Und wenn ich dann höre, dass wir gestern an einem Tag 1% der gesamten existierenden Gasreserven in Deutschland verbraucht haben. Gestern an einem einzigen Tag bei der Kälte 1%. Das heißt, nach 100 Tagen, das sind 100%, wäre das Gas alle. Nur muss man wissen, dass diese Gasbehälter zwar voll sind, aber das Gas, was dort drin ist, gehört nicht den Deutschen, sondern das gehört Konzernen, die es auch in andere Richtungen noch verkaufen für viel Geld. Das heißt also, da wird dann irgendwann die Zeit ziemlich dünn. Und dann sagen die Leute, bei den hohen Heizkosten, da mache ich einen Pauschalurlaub, was auch immer, in die Türkei, Riviera oder sonst was. Und dann kann ich da natürlich billiger leben, als wenn ich in Deutschland eben einfach nur heizen muss. Das sind ja absurde Situationen, in die wir hier geraten sind.
Absolut. Und wenn wir uns anschauen, das, worüber wir die ganzen letzten Wochen und Monate schon gesprochen haben, Andreas, es geht um die Deindustrialisierung in Deutschland. Die großen und mittleren Unternehmen wandern zunehmend ab. Kleine Unternehmen gehen oft pleite, schließen aber auch schon größere. Handwerksbetriebe seit Generationen traditionsmäßig verbunden, müssen ihre Pforten schließen, dann ist das ja eine Absage auf der ganzen Linie, was Deutschlands Zukunft angeht. Also man muss das einfach mal so deutlich auch sagen.
Ja, das muss man deutlich sagen, weil 1 und 1 ist immer noch 2, auch wenn die rot-grüne Politik mittlerweile sagt, da muss eine gewisse Kreativität auch in der Mathematik eingeführt werden. Zu der Generation möchte ich auch nicht gehören, weil ich versuche, ein Mindestmaß an Intelligenz zu halten, während man offensichtlich versucht, ein maximales Reduktionssystem im Prinzip der Intelligenz den Leuten regelrecht abzuerziehen. Denn es werden ja Paradoxien, Unsinnigkeiten und auch Falschaussagen aneinandergereiht oder im falschen Kontext gestellt. Und man hofft dann, dass es die Menschen einfach glauben. Und das wird ja immer schwieriger, dieses Narrativ auch noch aufrechtzuerhalten.
So, und wir wollen mal uns jetzt die aktuelle Finanzlage in Deutschland ansehen. Denn wir sehen ja, es sind immer nur riesen Milliardenpakete, die geschnürt werden. Schutzschirme, Rettungsfonds, Stabilitätsvermögen. Wie heißen diese Vermögen, die ja eigentlich Schulden sind, die man gerade, ich komme noch mal drauf.
Sondervermögen,
dankeschön. Und vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen Einblick, du hast dir das Thema mal näher angeschaut, wie steht Deutschland eigentlich finanziell da?
Ja, das ist ja das, was ich regelmäßig versuche, immer wieder mal zu gucken, gerade wie die Entwicklungen sich vor allem in Deutschland volkswirtschaftlich im Bereich der Geldmengenpolitik eben halt entwickeln und diese Gelder, die permanent nach außen getragen werden. Es gibt sogenannte Fazilitäten. Den Begriff kennt man keinen. Das sind Blankoschecks, die gemacht werden von der Regierung für irgendwelche Projekte und jeder kann dann nach Belieben dann zugreifen. Das ist ja irre. Okay, also wie ist die Verschuldenssituation, genauer genommen das Verschuldensdesaster, was wir in Deutschland haben? Aktuell haben wir 2,32 Billionen Euro Schulden in der Bundesrepublik Deutschland. So, das ergibt pro Einwohner 27.922 Euro. Nun muss man dazu sagen, dass die Einwohner alleine durch die Zuwanderung immer mehr werden. Das heißt, wir sind von 75, 80, wahrscheinlich bald bei 90 Millionen Einwohner sind. Und somit kann man natürlich die Pro-Kopf-Verschuldung reduzieren. Allerdings sind das Leute, die nicht unbedingt zum Bruttoinlandsprodukt und zum Schuldenabbau dann beitragen. Also das ist noch so eine besondere Situation in der Geschichte. Wir haben also einen neuen Schuldenrekord zu erwarten im Jahre 2023. Das ist gerade bekannt gegeben worden. Und das sind natürlich die Kosten für die völlig verfehlte Energie- und Corona-Politik. Und die können sie nicht mehr einfangen. Das heißt, wir stehen wirklich mit der Finanzsituation in der Bundesrepublik wirklich am Abgrund. Und das ist keine Übertreibung. Die erwartete Neuverschuldung für das kommende Jahr, die liegt bei 539 Milliarden. Darüber haben übrigens auch die deutschen Wirtschaftsnachrichten berichtet. Und diese 539 Milliarden im Verhältnis zu den 2,3 Billionen Staatsverschuldung sind also knapp ein Viertel der aufgelaufenen Gesamtverschuldung seit der Einführung der Bundesrepublik im Jahre 1949. In diesem Jahr kommt also ein Viertel der Gesamtschulden von 1949 bis 2022, kommen im Jahr 2023 ein Viertel obendrauf. Man muss sich das wirklich mal vorstellen, was das natürlich bedeutet. Und schon im Jahre 2022, also in diesem Jahr, mussten bereits 449 Milliarden Euro am Finanzmarkt aufgenommen worden werden. Das sind übrigens, das findet statt über die sogenannte Bundesrepublik Deutschland Finanzagentur GmbH. Interessant, ein privatrechtliches Unternehmen, könnte man ganz viel zu sagen. Und 2021 waren es 449 Milliarden. Das war der bisherige Rekord in der Geschichte der Bundesrepublik. Wir sehen also, dass es katastrophale Ausmaße hat.
Ja, und wofür benutzt man das Geld jetzt?
Also das Geld braucht man vor allem dazu, um Löcher zu stopfen, also nicht um irgendwelche Investitionen damit zu machen. Man sagt das ja, das sind für irgendwelche grünen Energiemaßnahmen und so weiter. Nein, der erwartete Haushalt hat ein massives Defizit zu erwarten im nächsten Jahr. Wo sollen denn auch die Steuern herkommen? Die höchsten Steuerzahler waren ja letztendlich immer diejenigen, die im Mittelstand waren. Das waren ja die Garanten unserer Wirtschaftsordnung. Die sind ja weggefallen durch die Corona-Politik nochmal. Nicht durch das Virus, sondern durch die Corona-Politik sind sie weggefallen. Okay, man darf übrigens auch nicht vergessen, dass der Bund ja schon extreme Schulden hatte und alleine im kommenden Jahr 325 Milliarden von den 539 an Altschulden wieder zurückzahlen muss. Also man nimmt jetzt neue Schulden auf, um die alten im Prinzip abzuzahlen und nochmal zusätzlich ein Turbo an Neuverschuldung direkt in den drohenden Staatsbankrott. Also was wir hier sehen, ist eine unseriöse Politik der Finanzen und die muss zwangsläufig, wenn man nicht kriminell arbeitet, zu einem Staatsbankrott führen. Wenn der Staatsbankrott so nicht kommt, wie erwartet, dann mit kriminellen Mitteln und das bedeutet unter der persönlichen Reduktion des gesamten Lebensstandards aller Bürger in Deutschland.
Und das unterstellst du aber der Bundesregierung keinesfalls?
Nein.
So, man fragt sich jetzt mal ganz ehrlich, wo die BRD das Geld noch hernimmt, um mit vollen Händen andere Länder zu finanzieren. Wir geben ja überall Hilfsfonds rein und es birgt ja außerdem noch ein enormes Risiko für die Bürger, wenn ich das richtig verstehe, die zum Beispiel ihr Geld in Banken, Bausparkassen, in Fonds, in Lebensversicherungen stecken haben.
Ja, das ist so mein Steckenpferd, wo ich mir immer Gedanken mache. Sparen ist ja eine Art geronnene Arbeit. Man verdient im Monat mehr, als man ausgibt. Und diesen Überschuss legt man für später an die Seite, wenn es einem vielleicht aufgrund von Alter und Abnutzung, Krankheit oder was auch immer nicht so gut geht und man dann irgendwie von dem Guthaben leben muss. Das Kapital soll es ja gut haben. So, und diese geronnene Arbeit muss natürlich sicher sein und die ist jetzt ungesichert. Und ich mache mir so viele Gedanken, manchmal liege ich nachts wach und denke, wenn die Menschen nur verstehen würden, auch teilweise, was dort passiert mit dem Geld, was sie vermeintlich auf ihren Bankkonten haben, in bestimmten Investmentfonds, in diesen ganzen Verträgen und so weiter, Lebensversicherung. Wir haben oft darüber gesprochen und wie wichtig es ist, hier sein Augenmerk auch zur eigenen Sicherung des Vermögens, das heißt, das Pulver trocken zu halten, wie ich es immer sage. Ich verweise noch einmal, auch hier gebetsmühlenartig, auf meinen letzten Podcast, den ich gemacht hatte im Bereich Hashtag Andreas Popp Finanzfragen was tun. Ich habe keinen neuen gemacht, weil es macht keinen Sinn, einfach nur einen neuen zu machen, um einen neuen zu machen, um zu sagen, guck mal, schon wieder einer. Sondern das ist momentan eine Grundsituation, die ich dort versuche zu beschreiben, dass die Menschen sagen, okay, ich muss mich jetzt irgendwie drum bemühen, mein Vermögen möglichst nicht mit in den Bach runterströmen zu lassen, wie es hier gerade durch die Politik mehr oder weniger inszeniert wird.
Was du ansprichst, ist, dass viele immer noch denken, das ist eine Momentaufnahme, die wieder vorbeigeht. Das ist das Spannende. dieses, ich werde mein altes Leben wieder haben, das gilt wahrscheinlich für überhaupt gar keinen einzigen Bereich mehr.
Definitiv nicht. Dieser Zug ist abgefahren, wobei das aber auch grundsätzlich gar nicht das Schlimmste wäre, wenn wir uns in eine neue Ordnung reinbringen. Das Problem ist, wer hat momentan die Zügel in der Hand und wer bestimmt, wie die neue Welt aussehen soll? Und da mache ich mir die größten Sorgen.
Ja, wobei wir sprechen oft über sogenannte Handlanger der sogenannten Eliten. Und man merkt ja, wie sie sich auch überschlagen, wie sie aus dem Galopp kommen. Und das heißt, sie werden Fehler machen, denn sie haben es zu eilig. Das ist nicht möglich, das, was sie sich an Klimazielen und anderem gesteckt haben, dass sie das in diesem Tempo erreichen können.
Ja, sie haben die Menschen schlichtweg unterschätzt. Sie haben die Bürger für dümmer gehalten, als sie selbst sind. Und das ist das Hauptproblem. Und jetzt merken die Menschen aus der Not heraus, denn Not macht auch erfinderisch, macht kreativ. Und diese Kreativität führt dazu, dass die Menschen jetzt anfangen, hinter die Kulissen sehen zu wollen. Einfach, weil sie es müssen. Und es werden jeden Tag mehr. Ich kenne keinen Kritiker, keinen Systemkritiker, der jetzt sagt, ich gehe jetzt ins System und schließe mich dem Mainstream an oder glaube plötzlich den Hofmedien, sondern sie vertrauen auf die Medien, die wirklich existieren, die eben halt auch unabhängige Nachrichten bringen.
Ja, deswegen ist die ganze Zeit hier so spannend in diesem Transformationsprozess. Wir sind dabei, wir haben uns in den letzten Jahren als Verschwörer, als Corona-Leugner, als ich weiß nicht was bezeichnen lassen, genauso wie ihr. Aber am Ende, wir sehen es an den ganzen Aufdeckungen jetzt auch, was die Nebenwirkungen der sogenannten Impfungen der mRNA-Spritzen angeht, wohl dem, der wachsam und achtsam war. Aber lass uns nochmal beim Geld bleiben, Andreas, denn eine Meldung, die hat auch aufgeschreckt, die ist bei Express.at veröffentlicht worden. Überschrift: Pensionsfonds der EU-Abgeordneten vor Pleite. Müssen jetzt die Steuerzahler einspringen? Und hier heißt es, dass bis 2009 EU-Parlamentarier freiwillig in einen Fonds einzahlen konnten, der ihnen eine lukrative Zusatzpension bescherte. Aber dieser Fonds sei schlecht geführt worden und steht jetzt vor der Pleite. Und die Zahlungsunfähigkeit also ist damit verbunden. Der Fonds verfügt nur noch über Anlagen im Wert von 84 Millionen Euro, braucht aber langfristig 379 Millionen Euro, um die Ansprüche der Abgeordneten abzudecken. Und man rechnet so ab 2024 mit einer Pleite. Jetzt haben sich auch Parlamentarier zusammengetan und die warnen und sagen, dass das kann ganz schlecht ausgehen. Wie siehst du das denn?
Also das ist schon eine ganz heiße Geschichte. Man muss diesen Pensionsfonds sich erst einmal vor Augen führen. Was ist das eigentlich? Also wir stellen uns vor, wenn ich in einem Betrieb beschäftigt bin, kann man eine betriebliche Altersversorgung machen. Das bedeutet, ich verzichte auf einen Teil meines Gehaltes. Man nennt das Gehaltsumwandlung. Oder es gibt auch andere Möglichkeiten mit Rürup oder mit irgendwelchen anderen Dingen. Und die werden dann steuerlich gefördert. Die steuerliche Förderung sieht dann so aus, dass der normale Bürger etwas weniger Steuern zahlt. Das heißt, er hat dann einen Vorteil von 15% oder 25%, dann wäre es aber schon extrem hoch, die der Staat ihm erlässt dafür, wenn er einen solchen Vertrag macht, an weniger Steuern. Also müsste er dann zahlen. Bei diesen Pensionsfonds in Brüssel ist das wirklich eine ganz heiße Nummer. Das heißt, jeder Abgeordnete, der 100 Euro dort einzahlt in diesen Pensionsfonds, der bekommt von der EU nochmal zusätzlich 200 Euro obendrauf. Das heißt, jemand, der 100 Euro einspart, der bekommt also 300 Euro angelegt.
Das hätte ich auch gemacht.
Ja, so eine Anlage hätte ich auch gern gemacht. Und diese 200 Euro, ja, woher werden die denn finanziert? Natürlich auch aus Steuergeldern, aus euren Steuergeldern wird das Ganze finanziert. Und wir freuen uns natürlich auch, dass die so gut ausgelastet sind. Und wenn wir uns dann ansehen, dass dass da EU-Funktionäre 20.000 Euro oder mehr im Monat dann an Gehalt bekommen und dann nochmal zusätzlich eine Altersversorgung rüberbekommen, dann sind das natürlich Dimensionen, wo man sagen muss, wow, das gibt's doch alles gar nicht. Und jetzt stellt sich raus, dass sie nicht einmal in der Lage waren, dieses Geld ordnungsgemäß zu verwalten und stellen fest, dass von den 379, die jetzt da sein müssten, Millionen, nur noch 84 Millionen da sind. Und jetzt kommt natürlich dann irgendwann die Frage, die sich dann ermitteln könnte, noch ist es nicht so weit, nach dem Motto, ja, wir müssen jetzt unbedingt sehen, dass da der Steuerzahler wahrscheinlich wieder rankommt. Also das ist meine Vermutung, darauf läuft es hinaus.
Ja, wir wollen mal schauen. Also das Parlament war bisher nicht in der Lage, irgendeinen Lösungsvorschlag zu finden. Und jetzt hat sich zu Wort gemeldet die deutsche Abgeordnete Monika Hohlmeier von der CSU. Das ist ja die Tochter von Franz Josef Strauß. Und der ehemalige belgische Finanzminister Johan van Overtveld. Die haben einen gemeinsamen Brief an die Präsidentin des EU-Parlamentes geschrieben, Frau Metsola, Roberta. Und haben da drin in diesem Brief geäußert, dass der Fonds potenziell verheerende Reputationsrisiken für das Europäische Parlament berge. Und es gebe keine zukunftsfähige Lösung, wörtlich, obwohl bekannt ist, dass der freiwillige Pensionsfonds in naher Zukunft insolvent sein wird.
Ich denke, mit Monika Hohlmeier hat man eine gute Person, die das im Interesse der Menschen regeln wird, nämlich der Interesse nicht der Bürger, sondern im Interesse der Parlamentarier, der sogenannten Parlamentarier. Und das muss man sagen, es ist ja keiner wirklich gewählt worden, sondern ich sage mal im günstigsten Fall weggelobt. Aber eines ist definitiv, dass gerade was die Reputation anbelangt, die Eigenreputation und eben halt auch die eigene finanzielle Versorgung, da sind solche gedienten Politiker wirklich hervorragend aufgestellt.
Ja, wir kommen zu einem nächsten Thema, das hat auch wieder mit Geld und Gold zu tun, nämlich es scheint wirklich so weltweit eine Panik vor der großen Krise ausgebrochen zu sein, denn Notenbanken kaufen den Goldmarkt leer. Andreas, es heißt hier, die Zentralbanken werden zu Preppern. Sie kaufen so viel Gold wie seit 1967 nicht mehr. Für den Ernstfall bunkerten sie alleine im dritten Quartal 399 Tonnen Edelmetall. Wie würdest du diese Meldung einordnen?
Na, wir haben ja schon öfters darüber gesprochen, dass der Goldmarkt ja ein völlig falsch eingeschätzter Markt ist, sofern man es aus der westlichen Finanzindustrie versucht mal zu beurteilen. Denn das war immer so, dass man sagte, Gold hat keine Junge und es gibt also keine Zinsen. Und aus diesem Grunde ist es uninteressant. Ich erinnere mich an einer Zeit, als ich mal mit einem meiner Firmen damals ein solches Produkt entwickelt hatte, im Jahr 2000 war das schon, wo ich gesagt habe, einen Teil in Edelmetalle anzulegen, das ist sehr wichtig. Und da war es schwierig für mich, überhaupt eine Bank zu finden, die mir Tresore zur Verfügung stellte, um diese, das sind ja viele Millionen, die da dann irgendwann reinkommen, die dann eben halt gesichert werden müssen. Weil die gesagt haben, was ist denn das für ein barbarisches Relikt, Gold? Wir haben doch so wunderbare, moderne Zertifikate. Und dann hat man mir so ein Lehman Brothers Ding gegeben, so eine Art Zertifikat. Und ich habe nur gedacht, sag mal, das gibt's doch alles gar nicht. Aber ich war natürlich mehr oder weniger der Drösel. Wir haben heute eine Situation, dass schon wieder diese große Arroganz aufgetaucht ist innerhalb der Kapitalsammelbecken, während tatsächlich die Oststaaten, Indien, Indonesien, China, Russland in großen Massen das Gold zu günstigen Kursen aufkaufen, weil die Preise für die Edelmetalle sind nach wie vor noch sehr günstig im Verhältnis zum Aufwand, den man braucht, energetisch, um das aus der Erde herauszuholen. Also das ist wirklich ganz wichtig. Und jetzt kommt natürlich ein Transfer der physischen Goldmengen. Das heißt, im Westen nehmen die Goldmengen ab, im Osten nehmen sie zu. Wenn man die offiziellen Zahlen ansieht, ich habe sie jetzt nicht ganz genau im Kopf, aber USA hat über 5000 Tonnen offiziell Gold in den Tresoren der Federal Reserve. Die Frage ist, ob es da ist. Es gibt nämlich sogenannte Gold Carry Trades. Das bedeutet, dass die US Federal Reserve ihr Gold physisch an Banken, Bullion-Banken heißen die, verliehen hat und die haben es verkauft am Markt und haben dann mit diesem Geld in Papierzertifikaten angelegt und wollten so viel Rendite damit machen, dass sie dann anschließend für einen Backschisch, für einen kleinen Betrag das Gold zurückkaufen können und können das geliehene Geld dann der Federal Reserve zurückgeben und haben dann einen Zinsüberschuss. Das Ganze hat natürlich nicht funktioniert, weil wir wissen, dass die Spekulation und auch die Zinsen jetzt irgendwann massiv unten waren und deshalb stehen ja auch so viele Banken momentan in extremen Schwierigkeiten. In dieser Phase ausgerechnet kauft der Osten jetzt den Westen noch leer und das hat aus meiner Sicht finanzpolitisch katastrophale Folgen, die da drohen.
Andreas, die russische Zentralbank, die meldet tatsächlich bereits seit Februar diesen Jahres ihre Goldkäufe überhaupt nicht mehr offiziell. Was hat das zu bedeuten?
Naja, die sind schlau. Die machen das natürlich so, dass sie kaufen, was sie kaufen können. Und da werden eventuell neue Währungssysteme eingeführt werden können. Wenn ich mir vorstelle, dass mit der digitalen Währung aus dem Westen eventuell eine Gegenwährung aus dem Osten eventuell in physischer Barform und eben nicht in digitaler Form mit Gold unterlegt wird, dann ist natürlich das westliche Finanzsystem am Ende. Ich weiß, dass es da unterschiedliche Meinungen gibt, dass man glaubt, auch Russland steckt genau mit drin, auch in dieser WEF-Situation. Ich bin da ganz verhalten, weil ich versuche immer genau zu beobachten, welche konkreten Entscheidungen werden geführt. Das heißt, man darf nicht vergessen, dass Putin nicht der Entscheider über Russland ist, sondern genauer genommen ist es auch ein Stück weit die Sberbank. Und die spielt eine Riesenrolle bei der Geschichte und die ist natürlich auch westlich involviert. Aber ob sie auch westlich strukturiert und ausgelegt ist, das ist noch eine zweite Frage.
Und damit sind wir beim nächsten Thema, denn das hast du eigentlich mehr oder weniger perfekt schon anmoderiert. Diese Spaltung zwischen West und Ost, die geht jetzt weiter. Frau Merkel, Angela Merkel, ihres Zeichens deine Lieblings-Ex-Kanzlerin, Andreas, die hat ja der Zeit vor kurzem ein Interview gegeben. Hatten wir drüber gesprochen. Und in diesem Interview hat sich Frau Merkel geäußert zum Minsker Waffenstillstandsabkommen, das in den Jahren 2014 und 2015 festgelegt wurde. Und bei denen Deutschland und Frankreich zwischen der Ukraine und den prorussischen Separatisten, wie man das nannte, im Osten der Ukraine vermitteln sollten. Und Frau Merkel hat in dem Interview gesagt, dass das Minsker Abkommen offenbar gar nicht ernst genommen wurde von den westlichen Politikern, sondern lediglich ein Versuch war, der Ukraine mehr Zeit zum Aufbau ihrer Verteidigung zu geben. Und daraufhin hat Russlands Präsident Putin erklärt, Merkels Äußerungen seien völlig unerwartet und enttäuschend. Der Westen habe ihn verraten. Es habe sich herausgestellt, dass niemand die Vereinbarungen umsetzen wollte. Also es gibt auch ein Video, das kursiert, da schaut er wirklich auch enttäuscht. Ich weiß nicht, ob das gespielt ist, aber ja, jedenfalls ist das seine Aussage. Und jetzt ist das Ganze auch nach China rübergeschwappt und China nimmt Stellung. Die Global Times, das ist ja das englischsprachige Sprachrohr der Kommunistischen Partei in China, die haben einen Artikel vorgestern veröffentlicht mit der Überschrift: Die wahren Absichten hinter den Minsker Vereinbarungen zerstören die Glaubwürdigkeit des Westens weiter. Das heißt, offenbar stellt sich China jetzt hinter Russland. Und es scheint eine weitere tiefe Kluft gezogen zu werden.
Es werden sich mehr Länder hinter Russland stellen, weil hier Frau Merkel ja aus meiner Sicht etwas ganz Dramatisches gemacht hat. Sie hat sich ja als Komplizin geoutet, einen Krieg vorzubereiten, indem sie sagte, wir haben dort ein Abkommen von Minsk gemacht, haben den Russland vorgespielt, dass wir Interesse haben an einer friedlichen Lösung im Osten. In Wirklichkeit sollte nur Zeit gewonnen werden, um im Prinzip den Westen entsprechend aufzurüsten, um im Krieg natürlich die heute, wie wir sehen, dramatischen Verluste, Quälereien und Tötungen von Menschen durchzuziehen. Und wenn man das jetzt mal unter diesen Gesichtspunkten sieht, frage ich mich, wozu gibt es eigentlich ein Kriegstribunal in Den Haag? Und warum wird Frau Merkel jetzt nicht nur vorgeladen, sondern schlicht und ergreifend einem solchen Kriegstribunal vorgeführt? Jetzt ist die Frage, ich bin juristisch nicht versiert genug, um das beurteilen zu können, warum wird diese Frage von keinem Journalisten gestellt? Von den Hofmedien erwarte ich natürlich auch nicht so viel, aber hier sind ja so die Beweislagen sind ja so erdrückend, dass man hier sieht, dass hier eventuell es um ein Kriegsverbrechen des Westens ging gegenüber Russland. Das, muss ich ehrlich sagen, ist sehr schwierig.
Wir wollen mal hören, was da in China geschrieben wird. In dem Artikel heißt es, der Westen habe Russland nie wirklich als Dialogpartner betrachtet. Merkel habe nun zugegeben, dass die Minsker Vereinbarungen nur ein Notbehelf waren, um der Ukraine und dem Westen Zeit zu verschaffen. Und die westlichen Länder haben sich nie wirklich um eine Lösung der Differenzen mit Russland in der Ukraine-Krise bemüht. Wörtliche Rede. Und weiter heißt es, Merkels Äußerungen, wörtlich, reißen den letzten Rest der freundlichen Maske nieder, die einige westliche Länder gegenüber Russland aufgesetzt haben. So die Global Times. Weiter heißt es, unter dem Einfluss der USA würden einige Länder Moskau zudem als Bedrohung betrachten, wegen seiner enormen Militärmacht und seines politischen Systems, das nicht dem westlichen Standard entspricht.
Ja, das spricht alles hier ganz klare Bände, denn hier ist also quasi eine Art Geständnis. Das ist ja ein Geständnis, das ist ja nicht irgendwie eine Aussage, sondern ein Geständnis über eine aus meiner Sicht völkerrechtlich kriminelle Handlung, die hier Frau Merkel zugegeben hat. Und ich kann irgendwie nicht richtig verstehen, wenn man sich den Begriff der Rechtsstaatlichkeit auf die Fahnen schreibt, dass das einfach so im Raum stehen darf. Wir hatten übrigens eine ähnliche Situation unter Gerhard Schröder damals, als der Jugoslawienkrieg gelaufen ist und dann die Bomben im Prinzip auf Jugoslawien gefallen sind. Und Herr Schröder gesagt hatte, wir haben diesen Krieg mitforciert und wir hatten keine völkerrechtliche Grundlage dazu. Das heißt, wir sind widerrechtlich mehr oder weniger in einen Krieg gezogen, haben einen Krieg mit angezettelt. Auch das ist aus meiner Sicht ein Kriegsverbrechen. Auch das gehört normalerweise für ein Kriegstribunal. Aber nun wissen wir natürlich, dass einige Menschen gleicher sind als die anderen. Und wir wissen natürlich auch, dass die USA das Kriegstribunal zum Beispiel in Den Haag für sich nicht anerkennt. Alleine diese Aussagen sprechen Bände. Diese Dinge müssen immer deutlicher gesagt werden, dass die Menschen immer mehr erkennen, wie die Zusammenhänge sind. Und dieser Prozess ist aus meiner Sicht jetzt auch nicht mehr aufzuhalten.
Ja, wir sollten uns schon noch weiter durchlesen, was die Global Times, also praktisch die Kommunistische Partei Chinas, da jetzt veröffentlicht. Also, der Westen habe seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion nie aufgehört, Russland zu unterdrücken, heißt es von der Seite. Auf der anderen Seite habe sich Russland immer als ein europäisches Land betrachtet und sich darum bemüht, Vertrauen zum Westen aufzubauen. Wörtlich, daher ist es verständlich, wenn Putin seine Enttäuschung und das Gefühl des Verrats über Merkels Worte zum Ausdruck gebracht hatte. Andreas, eigentlich ist das brandgefährlich, was wir hier gerade besprechen.
Definitiv ist das brandgefährlich und wir wissen nicht, worauf es hinausläuft. Vielleicht noch mal zur Erinnerung, als wir den Kalten Krieg hatten zwischen Sowjetunion und USA, war Deutschland zum Spielball, zum kalkulierten Schlachtfeld im Falle einer Eskalation. Als dann im Prinzip die Sowjetunion auseinandergebrochen ist und man wusste, jetzt kommt eine neue Welt, eine Welt des Friedens, weil ja der Feind weggefallen war. Und in dieser Situation die russische Regierung unter Putin etwas später, nämlich 10 Jahre später ungefähr, die Hand gereicht hat dem Westen, um zu sagen, komm her, lasst uns gemeinsam etwas machen. Das Beste übrigens auch das Ökologischste, das Grünste, was man sich denken kann, wenn die zusammenarbeiten, weil das liegt doch auch auf der Hand, weil das die direkten Nachbarn sind. Und in dieser Situation heraus hat man nun mit einer entsprechenden Entwicklung ganz klar wieder die Anti-Russen-Keule rausgeholt, um ein neues Feindbild wieder aufzubauen. Wer das nicht erkennt, der erkennt wirklich gar nichts mehr.
Ich weiß ja nicht, ob dieser Artikel abgestimmt und abgesprochen ist, auch mit der russischen Regierung, aber es ist hier sehr auffällig, wie sich China hinter das Opfer Russland stellt. Und so heißt es hier, übrigens haben die deutschen Wirtschaftsnachrichten das Ganze hier zusammengefasst, die Übersetzung aus der Global Times. Also es heißt hier bei Global Times, nach Ansicht einiger Experten hat die Heuchelei des Westens Moskaus Willen zu einem effektiven Dialog mit dem Westen erschöpft. Auch Putin hatte am Freitag gesagt, dass das Vertrauen bereits nahe Null sei. Merkels Eingeständnis zu den Minsker Vereinbarungen zeigt, dass einige westliche Länder, insbesondere die USA, vertragliche Verpflichtungen überhaupt nicht einhalten. Sie können ihr Wort so leicht zurücknehmen. Und jetzt wird natürlich auch hier wieder hineingebracht die USA. Und es heißt, ein Abkommen werde von den USA als nützlich erachtet, solange es die eigenen Interessen fördere. Andernfalls sei Washington stets bereit, es zu brechen. Ein Beispiel dafür sei der Ausstieg der USA aus dem Vertrag über die Bekämpfung ballistischer Raketen und aus dem Vertrag über nukleare Mittelstreckenwaffen. Washington messe auch mit zweierlei Maß, um die Interessen seiner Verbündeten bei der Umsetzung des Abkommens voranzubringen. Also laut Global Times wagen es die USA und andere westliche Länder, ihre Versprechen zu brechen, weil sie wörtlich von der westlichen Hegemonie mit den USA im Zentrum geschützt werden. Das ist jetzt dann ganz klar Ost gegen West. Also klarer wurde es, glaube ich, bislang noch nicht zum Ausdruck gebracht.
Ja, das kann man so sehen. Und wenn man dann sieht, wenn man irgendwo etwas findet in China, wo etwas Kritisches gesagt wird über Russland, dann sind das gleich die großen Schlagzeilen im Westen, wo es teilweise um belanglose Zusammenhänge geht. Insgesamt gesehen sehen wir, wie diese Westpolitik den Schulterschluss dieser SCO zum Beispiel, der Shanghai Cooperation Organization, speziell China, speziell Russland, speziell Iran, speziell eben halt auch andere Länder wie Indien und so weiter und so fort, wie das immer größer wird und immer stärker und immer mehr im Schulterschluss kommt. Und das Ganze nun auch noch in Verbindung mit den arabischen Staaten, die sich ja auch immer mehr mit reinhängen, die afrikanischen Staaten und so weiter. Das ist Südamerika mittlerweile auch in großen Teilen, die sagen, wir spielen diese Spiele des Westens nicht mehr so einfach mit. Jetzt muss man doch vielleicht irgendwann mal erkennen und sagen, okay, wir haben uns verkalkuliert, vielleicht sollten wir im Interesse des Friedens und der Menschen, ehrlich gesagt ist den meisten Menschen egal, unter welcher Flagge sie leben, sondern es geht darum, dass sie in Frieden, in Ruhe eben halt in ihrer Heimat sein wollen. Das ist alles.
Andreas, Frau Merkel hatte also vor kurzer Zeit dieses Interview gegeben in der Zeit und hat mit dieser Aussage den Vogel abgeschossen. Was ist deine Ansicht? Ist das ein Versehen oder ist das Kalkül?
Das kann ich nicht beurteilen. Wir dürfen nicht davon ausgehen, dass alles Kalkül ist. Ich habe festgestellt immer wieder, dass man Menschen nicht überschätzen darf. Die Leute, die im WEF sitzen, die Leute, die in der EU sitzen, die in irgendwelchen zentralen Behörden sitzen, beim IPCC, bei den NGOs, sind Menschen. Und auch die haben zum Teil, auch wenn eine charakterliche Auslese dort stattfindet, um in führenden Positionen zu kommen, auch die Menschen haben teilweise ein Gewissen, welches manchmal anklopft an der Innenseite der Schädeldecke und wo man dann sagt, Moment mal, das geht nicht. Und es gibt eben halt auch schlicht und ergreifend die Inkompetenz. Also ich meine, gerade unsere Politik, die wir gerade in Berlin haben, hat da ein ordentliches Maß von mit abbekommen. Das merkt man spätestens, wenn sie dann eben halt irgendwelche Interviews geben, wie wenig sie von dem verstehen. Und ich glaube, was hier Frau Merkel gemacht hat, das könnte ein Ausrutscher sogar gewesen sein. Ich glaube nicht, dass das geplant ist.
Wahrscheinlich hätte ihr ein bisschen Löwenzahnextrakt geholfen. Das leitet Schadstoffe aus, die manchmal auch die Venen und so weiter verkalken lassen und zustopfen. Also auf jeden Fall, egal ob es Kalkül war oder ein Versehen, es ist eine internationale Causa geworden, die offenbar erst gerade ihren Anfang nimmt. Unterdessen leidet Europa weiter darunter, dass es aus Russland kein Gas und auch kein Öl mehr bekommt oder so gut wie keins oder eben über teure Umwege. Das sind ja ganz unterschiedliche Szenarien, die sich da abspielen. Auf jeden Fall hat sich der Chef der Internationalen Energieagentur getroffen mit deiner Lieblingspolitikerin, nämlich mit Frau von der Leyen, ihres Zeichens Kommissionspräsidentin der EU.
Lieblingslobbyistin.
Bitte?
Lieblingslobbyistin.
Deine Lieblingslobbyistin, so. Und im nächsten Jahr haben die beiden verkündet, droht Europa eine Gasknappheit. Ich meine, ich kann mich erinnern an viele Beschwichtigungen, Versprechungen und so weiter. Nee, das reicht alles, wir schaffen das, aber wir schaden dem Russen und wir kommen hier super durch. Davon scheint überhaupt nichts zu stimmen, sondern der IEA-Chef, also Internationale Energieagentur, Fatih Birol, der sagt, das nächste Jahr, also 2023, könnte sehr viel schwieriger werden als dieses Jahr. Ja, und in das schlittern wir ja jetzt demnächst hinein, in wenigen Tagen. Und die Umstände, die es europäischen Ländern erlaubt hätten, ihre Gasspeicher vor dem Winter zu füllen, die würden dann im nächsten Jahr wohl wegfallen können. Und dann könnten der EU ca. 30 Milliarden Kubikmeter Gas fehlen.
Ja, es kann ja nicht ganz neu sein. Ich meine, darüber reden ja Experten schon mittlerweile seit langer Zeit, nämlich als man diese unsäglichen Sanktionen in Gang gesetzt hat, die dann dazu führten, dass die Menschen heute dann frieren sollen und eben halt bei, ich glaube mal, 17 Grad oder 18 Grad in einem Büro sitzen. Und ich weiß nicht, ob jemand das schon mal gemacht hat, wenn man in einer solchen Unterkühlung sitzt und soll dann eben halt arbeiten. Speziell Frauen sind da ja relativ anfällig, das ist so meine Erfahrung. Die sind da wirklich kälteempfindlicher. Und das ist die Situation, in der wir jetzt eigentlich stecken.
Ja, Destabilisierung, Deindustrialisierung und so weiter. Und es hat ja vorgestern, das hat der Pleiteticker gemeldet, es hat eine Alarmsituation in Europa gegeben, nämlich die europäische Netzfrequenz ist drastisch abgesunken. Und das heißt, wenn die Frequenz im Stromnetz fällt, bedeutet das, dass gerade mehr Strom verbraucht wird, als erzeugt wird. Es kann also sowohl erhöhter Verbrauch zu einem Frequenzabfall führen, als auch ein plötzlicher Rückgang des eingespeisten Stroms. Und es heißt also, dass das öfter jetzt passieren kann. Und deswegen kann man auch immer nur wieder sagen, es ist so wichtig, dass man sich auf die Situation vorbereitet. Ich meine, mehr als das, was wir hier so vermelden, kann man auch nicht mehr tun.
Ja, also diese Netzwerkstabilität ist eben halt das Hauptproblem. Und vor allem ist das Problem, dass einem jetzt die Mittel fehlen, schnell zu reagieren, weil eben halt das Gas fehlt. Das Gas, das, was wir gerade zum Heizen benutzen und benutzen müssen, fehlt dann natürlich, um mal ganz schnell durch Hochfahren der Kraftwerke ganz schnell diese Frequenzdifferenz wieder auszugleichen oder entsprechend durch Runterfahren eben halt auch. Und es liegt alles auf der Hand.
Ja, danke schön. Und Herr Habeck, der ist ja in Namibia unterwegs gewesen. Und da gibt es einen sehr erhellenden Artikel von, ich glaube, Klaus-Rüdiger May heißt er. Ich gucke gleich nochmal bei Tichys Einblick. Und zwar berichtet er über einen neuen Klimakolonialismus, nämlich um die Klimaneutralität durchzusetzen. Er hat den Artikel überschrieben mit der Überschrift Habecks grüne Wasserstoffträume in Namibia. Und da heißt es, um ihre All-Electric-Fantasien zu verwirklichen, schrecken die Grünen vor der Zerstörung der Lebensräume von Mensch, Tier und Pflanze nicht zurück. Windkraft- und Photovoltaikanlagen in einem Nationalpark in Namibia zu errichten, um Strom für die Wasserstoffproduktion zu erzeugen. Was ist das anderes als grüner Imperialismus? Und man hätte also, wie er schreibt, Herrn Habeck beim Träumen zusehen können in Namibia und einen Einblick in seine Wunschwelt erlangen können, in der Habeck offenbar lebt und nach deren Fantasiebildern er Deutschland verändern, also transformieren will. Seine Vision, Habecks Vision für Deutschlands klimaneutrale Gesellschaft sieht so aus: Gaskraftwerke sollen das Backup für die Windräder und Photovoltaikanlagen, mit denen er das Land zupflastert, bilden für die Zeit, in der die Sonne nicht scheint und der Wind nicht in brauchbarer Weise weht. Doch statt Erdgas soll Wasserstoff verstromt werden. Da die Produktion von Wasserstoff sehr energieintensiv ist, will man dafür Strom verwenden, der durch die sogenannten erneuerbaren Energien produziert wurde. Weil man Strom nicht im erforderlichen Maße und ewig speichern kann, ist der Wasserstoff im Grunde das Speichermedium, allerdings mit schlechter Effizienz hergestellt. Denn es gilt ein Verhältnis von 4:1. Das heißt, um eine Kilowattstunde durch die Verstromung von Wasserstoff zu gewinnen, muss man 4 Kilowattstunden Energie zuvor zur Herstellung von Wasserstoff einsetzen.
Ja, man sieht die Absurdität, wie man sich vehement weigert, die hohen Entwicklungsstufen, die industriell längst erreicht wurden, jemals wieder in Gang zu setzen, sondern in völlig unausgereiften Versuchstechniken irgendwie sich da so zurechtzubasteln. Interessant finde ich den Begriff des Kolonialismus im Rahmen seiner feuchten Träume. Wasserstoffträume sind ja feucht. Also da muss man sich einfach mal die Frage stellen, wir haben ja Erfahrungen mit diesen Kolonialisierungen alleine in Sachen Müllexport. Also über Jahrzehnte sind ja die Sondermüllanlagen und alles, was gelaufen sind, entsorgt worden über große Schiffe im Prinzip nach Afrika, wurden dort auf große Berge im Prinzip gekippt und damit lag der Sondermüll außerhalb Europas in Afrika. Das ist so ein typisches Symptom der Kolonialisierung der Vergangenheit und der Verachtung der Menschen. Heute wird der Müll gar nicht mehr geliefert als Müll, sondern man baut ihnen dann eben halt Windkraftanlagen und Solaranlagen hin, um diesen Wasserstoff zu produzieren, um die Träume eben von Herrn Habeck zu realisieren. Und dann werden diese Reste, nämlich Solaranlagen und auch diese Flügel der Windanlagen, dann eben halt auch zu Sondermüll. Mit anderen Worten, es hat sich gar nichts mehr verändert. Das heißt, die Kolonialisierung der Müllentsorgung in Afrika geht weiter seinen Weg, auch unter der rot-grünen Politik.
Ja, und Herr Habeck hat offenbar erkannt, vielleicht wusste er es vorher noch nicht, dass an ungefähr 300 Tagen in Namibia im Jahr die Sonne scheint und an bestimmten Standorten der Wind recht brauchbar weht, schreibt Klaus-Rüdiger May bei Tichys Einblick. Und so könnte man dort den grünen Wasserstoff produzieren, ihn zum Transport in Ammoniak, einem Wasserstoffderivat, verwandeln und mit großen Tankern nach Deutschland transportieren, was den grünen Wasserstoff auch nicht billiger macht. Und da der Tanker kein Segelschiff ist, der Transport vom Süden Afrikas ins ferne Deutschland die CO2-Bilanz merklich verschlechtert. Was an CO2 bei der Verstromung des grünen Wasserstoffs nicht freigesetzt wird, das spendiert dann die Tankerflotte.
Es ist einfach selbsterklärend, wo wir uns mittlerweile befinden. Das kann ich nicht mehr kommentieren.
Was das für die Steuerzahler heißt, das wird hier auch ausgeführt. Denn ob der Wasserstoff, deren Herstellung vom Steuerzahler und vom Energiekunden in Deutschland subventioniert werden muss, wohl in noch höherem Maße als bisher die erneuerbaren Energien schon subventioniert worden sind, konkurrenzfähig wird und die Subventionen wirtschaftlich überhaupt darstellbar sind, darf bezweifelt werden. Wie praktisch, dass mit der Abschaffung der EEG-Umlage dem Bürger die Möglichkeit genommen wurde, den Anstieg der Subventionen mitzuverfolgen. Denn nun können aus dem allgemeinen Steueraufkommen nach Herzenslust und ohne Kontrolle die erneuerbaren Energiemillionäre noch reicher gemacht werden.
Genau darum geht es. Es sind eben halt weitere Spielarten der Umverteilung des Geldes. Und ich glaube, dass Herr Habeck manchmal sogar selbst sich vorstellt und auch davon überzeugt ist, dass er es im Interesse der Natur und auch der Menschen sogar macht. Das spricht jetzt nicht unbedingt für ihn, aus meiner Sicht, wenn ich ihn da beurteilen soll. Aber ich habe wirklich das Gefühl, dass er das glaubt. Unterm Strich gesehen sehe ich hier ein Marionettentheater, welches gesteuert wird aus großen Kapitalsammelbecken.
Ja, wie die Energieversorger damit umgehen, das wird hier schon angesprochen, nämlich RWE hat ja im März schon angekündigt, ein Terminal für Ammoniak in Brunsbüttel bauen zu lassen. 3 wasserstofffähige Gaskraftwerke würde RWE ebenfalls errichten, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Und ja, der Steuerzahler natürlich genügend subventioniert und garantiert. Und auch Uniper schreckte bisher vor dem Bau von wasserstofffähigen Gaskraftwerken aus gleichen Gründen zurück. Aber wenn Uniper nächste Woche zum Staatsbetrieb wird, dann kann das sich ja alles noch ändern.
Und wenn wir das Ganze jetzt mal in Kontext stellen zu den ersten Berichten, die wir hier hatten, oder auch zu meinem ersten Part über die Finanzlage der Bundesrepublik Deutschland, da erkennt man natürlich auch schon, wie das alles miteinander eingearbeitet wird. Der Staat gerät jetzt in eine völlige Verschuldung, in eine totale Staatsüberschuldung, die hin zum Staatsbankrott führt. Und was passiert mit bankrotten Unternehmen? Die werden im Normalfall zerschlagen und dann billig verkauft an irgendwelche Investoren. Die Resteverwertung. Und ich frage mich, wenn man das hier schon alles sieht, wie es aufgebaut wird und der Staat dann irgendwann seinen Bankrott erklären muss, weil diese gesamte Finanzierungsarie mehr als wackelig ist und letztendlich der Staat jetzt schon eigentlich insolvent wäre, wenn er eine privatrechtliche Institution wäre. Und wer sind denn diejenigen, die den Staat und die gesamten öffentlich-rechtlichen Systeme dann aufkaufen? Vermutlich die, die man als Gläubiger bezeichnet, bei denen die Staaten verschuldet sind.
Was hier auch noch interessant ist, hier wird noch ein Blick nach Namibia direkt geworfen. Und es heißt hier, dass die Welt, wie Herr Habeck sich sie malt, überhaupt nicht so schön ist, denn in Wahrheit ist sie zum Teil sehr hässlich. Die Elektrifizierungsrate Namibias liegt bei 38%. Das Land ist nicht einmal annähernd in der Lage, seinen Strombedarf zu decken. Steht also die Frage, ob Namibia den Strom zur Produktion von grünem Wasserstoff für Deutschland oder für die Versorgung des eigenen Landes nutzen soll. Die komplette Infrastruktur inklusive Tiefseehafen wird errichtet werden müssen und zwar finanziert von deutschen Steuergeldern. Aber wer garantiert, dass der mit deutschen Steuergeldern errichtete Tiefseehafen nicht eines Tages von chinesischen Schiffen, die Erdgas und Erdöl von Namibia nach China transportieren oder auch von kanadischen Unternehmen, das seltene Erden abbaut, genutzt wird?
Ja, und für mich ist das Entscheidende hier dabei wieder diese Missachtung des afrikanischen Volkes, deren Wohl eigentlich so ziemlich allen egal ist, ganz vorneweg Herr Habeck, der nämlich sich hinstellt und versucht, da mehr oder weniger aus einer Theorie zu sagen, gut, wir versuchen eben halt eine Investition oder eine Industrialisierung in Afrika reinzubringen bei einer Elektrifizierungsrate von 38%. Und das bedeutet, 62% aller Afrikaner haben keinen Strom. Das ist nämlich die Gegenrechnung. Und das, was einem dazu einfällt, ist, wir bauen da Geräte hin, die zu Sondermüll werden, um Wasserstoff für Deutschland zu produzieren. Aber der Strom, der produziert wird, der geht auf gar keinen Fall zugunsten der Menschen, weil dafür haben wir eben halt kein Geld.
Ist es nicht immer wieder eine, so eine Herrenrassenart, da aufzutreten und über diese Länder zu bestimmen, beziehungsweise, wie du es ja auch gesagt hast, sie auszubeuten. Und in diesem wirklich erhellenden Artikel von Tichys Einblick, den Klaus-Rüdiger May verfasst hat, da werden schon auch namibische Experten und Politiker zitiert, zum Beispiel Chris Brown, der ist Chef der Namibian Chamber of Environment, also des Umweltministeriums mehr oder weniger, und der warnt vor den ökologischen Folgen für den Nationalpark Tsau Kaip. Er sagt wörtlich, wir finden es ironisch, dass Deutschland aufgrund seiner unglücklichen Energiepolitik, dem Ausstieg aus der Kernenergie, der Entwicklung einer übermäßigen Abhängigkeit von Russland und der schleppenden Dekarbonisierung seiner Energiesysteme bereit ist, Namibia für die Zerstörung global wichtiger Ökosysteme und der biologischen Vielfalt zu bezahlen, anstatt die Probleme zu Hause und in der EU anzugehen. Das Gebiet würde nämlich auf 2% der Landesfläche 20% der Pflanzenarten Namibias beherbergen und einige kämen nur dort vor. Und für die Vogelwelt würde die Entscheidung, diese Anlage im Nationalpark zu errichten, eine Katastrophe bedeuten.
Ja, das ist ein brillanter Kommentar. Und bevor ich das nochmal kommentiere, würde ich hier einen Moment zurückspulen und sich diese Aussage noch einmal zu Gemüte führen, weil sie ist brillant auf den Punkt formuliert, nämlich die Fähigkeit bzw. die Unfähigkeit der deutschen Politik zu lassen. Der Afrikaner. Das ist wirklich deutlich.
Ja, und das ist nicht das Umweltministerium, sondern das ist eine Vereinigung, die aber mit den Ministerien und der Regierung in Umweltfragen zusammenarbeitet. Und ihr solltet den Artikel euch in Ruhe durchlesen, der ist relativ lang. Wir könnten da noch stundenlang drüber sprechen und ich finde das wirklich sehr wichtig, dass wir über diese Dinge jetzt sprechen. Herr Habeck ist also ständig in der ganzen Welt unterwegs, um irgendwie Energie einzukaufen, reißt Riesenlöcher auf, ohne Rücksicht auf Verluste eben auch, versucht er Länder zu belasten oder wieder auszubeuten. Anders kann man es doch gar nicht sagen, oder?
Genau so ist es.
So, und es gibt einen weiteren spannenden Artikel, nämlich dieser Artikel ist erschienen in der, warte mal, ich sag's euch gleich, in der Newsweek, in der amerikanischen Newsweek. Und dort ist ein Mann zu Wort gekommen, den man wahrscheinlich in deutschen Hofberichterstattungsmedien nicht zu Wort kommen lassen würde. Ein hochrangiger Moskauer Diplomat. Und der hat dort ein Interview gegeben und hat gesagt, dass Russland jetzt auf Kontakte in Afrika setzt, inmitten einer schweren Konfrontation mit dem Westen. Also wir sehen die Schulterschlüsse nicht nur zwischen Russland und China gegen den Westen, sondern auch Afrika, Russland und damit auch China gegen den Westen. Ein weiteres Beispiel für die tiefe Kluft. Und von der spricht er auch. Er sagt, dass in Afrika eine neue Front entstanden ist, wo er einen Zusammenbruch des kolonialen Einflusses des Westens und den Beginn einer neuen, für beide Seiten vorteilhaften Ordnung für den Kontinent und den Kreml sieht.
Ja, das sind interessante Entwicklungen. Interessant vor allem auch, dass es in der amerikanischen Newsweek erscheint, denn man muss wissen, dass Russland alleine damals schon über die Sowjetunion sehr stark immer mit Afrika verbunden war. Es gab ja unglaublich viele Delegationen, die permanent, übrigens auch von der DDR damals aus, nach Afrika geflogen sind oder Afrikaner in die DDR geflogen wurden und so weiter. Das war also eine durchaus gängige Praxis. Und das, was dort immer wieder im Hauptzentrum der Diskussion stand, war, gemeinsam auf Augenhöhe zu kooperieren und gleichzeitig den Kolonialismus des Westens, nämlich mit der Ausbeutung Afrikas, dort an den Pranger zu stellen. Und da sind ja über viele Jahrzehnte dann entsprechende Kontakte und Freundschaften entstanden. Natürlich aufgrund des sozialistischen Gedankengutes wenig effizient, was man, wenn man sich anguckt, wie da die Industrialisierung oder die Wirtschaftsfaktoren sich entwickelt haben. Aber von der Grundausrichtung war das schon mal aus politischer Sicht interessant, diese Meinung. Und jetzt ist natürlich durch den Zusammenbruch der Sowjetunion natürlich über viele Jahre das Ganze ein bisschen runtergefahren worden, eingeschlafen. Und jetzt wollen sie eben diese Verbindung zwischen Afrika und Russland wieder neu aufbauen. Und ich glaube, da treffen sie auch auf fruchtbaren Boden, weil die Kritiker in Afrika gegenüber der Kolonialisierung der letzten Jahrhunderte immer deutlicher wird und die Russen sich deutlich dafür ausgesprochen haben, genau in diese Gegensituation entsprechend Kraft reinzugeben.
Ja, und was heißt es hier weiter? Du hast es ja schon angesprochen, aber dieser Botschafter aus Moskau, Oleg Ozerov heißt er übrigens, der sagt wörtlich, das hochdynamische Afrika nimmt in der heutigen, immer weniger westlich geprägten Weltordnung einen besonderen Platz ein, was das wachsende Interesse vieler internationaler Partner an der Region erklärt. Und Oleg Ozerov, der leitet auch das russisch-afrikanische Partnerschaftsforum und er sagt, die russische Führung betrachtet die Entwicklung von Beziehungen mit dem Kontinent als ein strategisches außenpolitisches Ziel. Und er weist darauf hin und erinnert daran, dass Moskau immer noch, oder er sagt, dass Moskau ein einflussreiches antiimperialistisches Erbe auf diesem Kontinent habe, dass nämlich heute 54 Länder und rund 1,4 Milliarden Menschen umfasst, denn inmitten des Kalten Krieges, so stellt er es dar, und es gibt ja auch einige historische Daten dazu, war die ehemalige Sowjetunion ein führender Unterstützer von antikolonialen Rebellenbewegungen, die dann später ihre Unabhängigkeit von den herrschenden westlichen Mächten auch erlangten.
Ja, genau. Aber dann hat sich eben halt die Zusammenarbeit mit dem Zusammenbruch der UdSSR denn in den letzten 3 Jahrzehnten doch schon erheblich verlangsamt. Und im Zuge des ersten Russland-Afrika-Forums, das im Oktober 2019 in Sotschi stattfand, sind also jedoch neue Bemühungen zur Wiederbelebung dieser Beziehungen entstanden. Und jetzt geht es darum, dass ein zweites Gipfeltreffen für den nächsten Sommer ja in St. Petersburg geplant wurde und dass man hier natürlich hofft und darauf baut, auf ein Aufblühen der Beziehungen Moskaus zu Afrika. Und ich glaube, sie haben gar nicht mal so ganz schlechte Chancen, weil der Kontinent natürlich gespalten wurde und auch gespalten ist und sagt, okay, wir wollen da jetzt letztendlich dieses auch Projekt der Entkolonialisierung verwirklichen. Das ist nämlich genau das, was sie als Ziel haben. Und dass gerade hier die Russen tatsächlich eine Unterstützung bringen, sich von diesem westlich geführten internationalen Wirtschaftssystem herauszuziehen.
Ja, was ich spannend finde, auch hier sehen wir wieder, dass so wie China sich hinter Russland jetzt gestellt hat und gesagt hat, Merkel hat euch verraten und wir stehen jetzt hinter euch, so stellt sich jetzt hier sozusagen Russland hinter Afrika. Und dieser Herr Ozerov sagt, der Kontinent wird aktiv von westlichen transnationalen Konzernen ausgebeutet, durch umweltschädliche Produktion verschmutzt und seiner Bodenschätze beraubt. Und er behauptet auch, dass die USA und die europäischen Staaten ihre militärische Präsenz in afrikanischen Ländern unter dem Vorwand des Schutzes vor dem internationalen Terrorismus aufzwingen. Und zwar mit Kampagnen in der Sahelzone, wie der von Frankreich geführten Operation Serval oder einige andere. Auf jeden Fall, Andreas, scheint jetzt wirklich der Tag gekommen zu sein oder die Zeit gekommen zu sein, wo die Welt viel genauer auf das schaut, was zum Beispiel an Schäden alleine durch die Kolonialisierung des Westens in Afrika, in anderen Kontinenten ist es ja auch der Fall gewesen, angerichtet hat. Und dieses Thema ist ja bis jetzt in den Geschichtsbüchern mehr oder weniger verharmlost worden. Denn ja, da sind das so ein bisschen Kavaliersdelikte, wenn man da mal ein paar Länder eingenommen hat und die Menschen vertrieben oder sogar getötet hat.
Ja, und dieser Neokolonialismus, das ist ja das Interessante, wie ihn gerade Herr Habeck repräsentiert in dem, was wir davor besprochen haben, nämlich die Anlagen, die dann zu Sondermüll werden, entsprechend dort in Afrika zu platzieren, um wieder dann als Untertan für Deutschland dann die Ammoniakproduktion zu übernehmen. Da wird eben halt deutlich, dass diese Ewiggestrigen, auch wenn sie sich rot oder grün anstreichen, einfach nicht weg wollen. Es muss doch irgendwann mal Schluss sein. Und ich muss ehrlich sagen, es ist eine interessante Situation, dass Russland genau in dieser Phase sagt, okay, ihr seid gespalten, ihr werdet ausgenutzt und so weiter. Und wir setzen uns da jetzt mit in Verbindung und wir werden euch jetzt unterstützen. Nun muss man da natürlich auch sehr genau beobachten, wie diese Unterstützung stattfindet. Weil es ist ja nicht jetzt alles gut, nur weil es russisch ist oder alles schlecht, weil es US-amerikanisch ist und auch umgedreht nicht, sondern wir müssen sehen, was läuft. Afrika befindet sich ja natürlich auch sehr stark in den Händen Chinas mittlerweile, weil auch die Chinesen natürlich viele Kohlekraftwerke dort zum Beispiel in Afrika bauen. Das ist die andere Seite der Medaille. Also nicht, dass jetzt der Eindruck entsteht, jetzt kommt der gute Russe und schützt jetzt vor der Kolonialisierung des Westens. Auch der Osten hat kolonialisiert und ist auch irgendwo dabei. Aber hier in dieser Schiene eine solche Diskussion in den Raum zu stellen und den Begriff des Kolonialisierens auch mit wirklich an den Pranger zu stellen, das ist, glaube ich, der richtige Weg. Und ich glaube, das wird auch bei den Afrikanern gut ankommen.
Wir werden das natürlich auch wieder weiter beobachten. Ich kann eine Buchempfehlung aussprechen. Die Ine Stolz, Dr. Ine Stolz, die ist eigentlich Agrarexpertin und ist aber zur Afrika-Kennerin geworden, weil sie 30 Jahre lang viele Agrar- und Entwicklungsprojekte in afrikanischen Ländern begleitet hat, auch mit aufgebaut hat. Und die hat ein wunderbares Buch geschrieben, das heißt Alte Seele Afrika. Und da berichtet sie aus verschiedenen afrikanischen Ländern, in denen sie gelebt und gearbeitet hat und spricht eben ganz häufig über die Folgen der Kolonialisierung, der Entfremdung der Menschen dort von ihrem eigenen Land, weil andere gekommen sind und es eingenommen haben. Und vielleicht sogar eine zweite Buchempfehlung in eigener Sache. Ich selber habe über dieses Thema auch geschrieben in meinem 2019 erschienenen Buch Blutgericht Europa. Und auch hier geht es ja darum, warum steht Europa heute in einer Art Pendelrückschlag? Warum kommt so viel auf Europa jetzt zu an, ja, an Schäden, an Druck, an Wirrnis, Bedrängnis? Und ich habe mal versucht, das von der geistigen Seite aufzuzeigen, nämlich indem ich versuche zu erklären, angefangen bei Karl dem Großen im 8., 9. Jahrhundert, der mit der sogenannten Christianisierung in Europa begonnen hat und damit eigentlich den Grund für ein ganz übles Karma gelegt hat.
Ja, und das ist wirklich sehr spannend. Dieses Buch ist aktueller denn je, auch wenn es 2019 erschienen ist. Und was Eva da gelungen ist, das finde ich wirklich besonders beeindruckend, ist, unter der Sichtweise der grünen Bücher, über die wir immer wieder sprechen, das heißt aus Sicht der Gesetze der Natur, aus Sicht der Schöpfungsarchitektur, die klar strukturiert ist, aber mit denselben Quellen, mit denselben Fachleuten, mit denselben Wissenschaftlern, mehr oder weniger ein Geschichtsbild ein wenig anders von der Perspektive zu sehen, nämlich aus der Adlerperspektive. Und plötzlich werden einem die Dinge ganz klar. Für mich war das ein Augenöffner und ich kenne viele, die das Buch auch als Grundlagenwerk sehen für ihre Entwicklung, die sie jetzt gerade in diese neue Transformation brauchen.
Ja, vielleicht ist es deswegen auch ein Thema, das mich wirklich besonders packt und interessiert, wenn wir jetzt die Entwicklungen sehen, die so kommen müssen, weil es gar nicht anders geht, weil das Gesetz der Wechselwirkung, das uns in den drei grünen Büchern in der Gralsbotschaft von Abdruschin im Lichte der Wahrheit deutlich dargestellt werden und indem man es einfach weiter totschweigen möchte, bessert sich gar nichts. Die Gesetze arbeiten und es muss passieren. Wichtig ist, dass wir erkennen, warum die Dinge so sind und auch tatsächlich selber aus einer Art Lethargie herauskommen, aus einer Art Trägheit, die Dinge einfach nicht wahrnehmen zu wollen, sondern zu erkennen, welch riesiges Unrecht damit damals schon geschehen ist. Ja, also das ist Geschichtsunterricht auf einer anderen Ebene. Ist vielleicht nicht jedermanns Sache, aber ich finde es interessant.
Ich glaube schon, gerade diejenigen, die nicht so geschichtsinteressiert sind oder waren, haben dadurch ihr Interesse erst einmal bekommen.
Jetzt haben wir richtig toll Buchwerbung gemacht.
Richtige Werbung, aber es ist trotzdem gut, das Buch. Alles Liebe.
Bis später zum Abendgebet.